der Fischereihafen-Podcast.
Moin und herzlich willkommen zum Fischereihafen-Podcast. Heute bei mir zu Gast ist Herr Peter Greim. Hallo, Herr Greim.
Hallo.
Moin. Sie sind lange Geschäftsführer des Tiefkühlgeschäfts von Unilever, früher Nordsee, gewesen. Erzählen Sie doch ein bisschen von sich.
Ja, ich bin 78 Jahre alt und ich bin geboren in Süddeutschland, aufgewachsen in der Heide und dann am Niederrhein. Und das zeigt schon, dass meine Eltern auch häufiger mal umgezogen sind. Das habe ich nicht nur im Studium dann weitergeführt. Ich habe studiert an der TU Karlsruhe, Prozesstechnologie, Lebensmittel, Chemie, Lebensmittel, Engineering.
Okay, also alles, was quasi mit der Verarbeitung oder der professionellen Verarbeitung mit Lebensmitteln zu tun hat.
Und deren kaufmännische Seite auch.
Ah, okay.
Das gehörte dazu.
Das gehörte schon dazu. Wenn man schon produziert, dann möchte man es ja auch gut verkaufen können.
Ja.
Sehr schön. Und Verfahrenstechnik oder Lebensmitteltechnologie, wie war dann Ihr Werdegang? Sie haben Ihre Uni abgeschlossen, erfolgreich, und haben dann gesagt, raus in die Welt.
Ja, eigentlich war es ein recht schneller, kurzer Übergang von der Uni zu einem Unternehmen, weil sprach mich einer meiner Professoren an, ob ich nicht mal mich in Hamburg bewerben wollte. Da ist eine Firma Unilever, habe ich zum ersten Mal damals gehört, den Namen. Ja, dann habe ich das getan und kriegte dann eine Zusage. War fürchterlich überrascht, denn ich war noch eine ganze Zeit von meiner endgültigen Prüfung entfernt.
Die haben also schon ihr Potenzial gesehen, obwohl sie noch gar nicht fertig waren.
Ja, also direkt am Anfang habe ich ein Trainee-Programm mitbekommen, sämtliche Sparten des Unternehmens kennengelernt. So nach anderthalb Jahren, muss ich sagen, hat mir das dann auch gereicht und ich habe gesagt, Mensch, jetzt will ich endlich mal einen Job haben, wo ich was Richtiges zu tun habe und nicht bloß gucken, was andere machen.
Ja.
Und das habe ich dann auch in verschiedenen Bereichen. Und meine erste Stellung war eine Versuchsanlage für die sterile Herstellung von Lebensmitteln. War damals Neuland.
Ja.
Ja, anschließend eine Stellung in der Hauptverwaltung, verschiedene Abteilungen. Dann durfte ich nach Kleve an Niederrhein, habe dort eine kleine Fabrik bauen dürfen und bin anschließend nach Holland gegangen, in das zentrale Laboratorium Unilevers für Lebensmittel.
Mhm.
Dann kam ein Ausflug nach Südafrika.
Oh.
Dort habe ich ein kleines Unternehmen geführt. Und dann kriegte ich einen Brief, es wäre eine sehr interessante Tätigkeit in Hamburg. Und das sollte ich mal machen.
Zurück nach Norddeutschland.
Von Hamburg ging ich dann nach Süddeutschland.
Okay, an die nächste Station.
Neu-Ulm.
Ja.
Im Käsegeschäft.
Okay.
Und wir hatten uns eigentlich darauf eingestellt, dass wir da auch bleiben könnten.
Mhm.
Und das war dann herrlich. Wir hatten einen Termin für das Richtfest.
Ja.
Und am Morgen des geplanten Festes war ich im Bremerhaven und habe hier den Vertrag unterschrieben für den Job bei der Nordsee. Und da waren wir zum ersten Mal in Bremerhaven. Es war nicht einfach, weil der erste Besuch hier für meine Frau, ein Sturm so ähnlich wie jetzt.
Ja.
Ein bisschen kälter und Regen, dass die
das typische norddeutsche Frühjahrswetter.
Überlaufen und dann haben wir gesagt, naja gut, wir besorgen uns hier ein Haus und dann sehen wir mal zu, dass wir wieder nach Süddeutschland kommen, wo ich eigentlich eine feste Zusage hatte,
ja,
dass
okay.
ich dahin wieder zurückkehre,
mhm.
in einen anderen Bereich übernehme.
Ja.
Ja, und wir sind im Bremerhaven hingeblieben. Es war unser 14. Umzug gemeinsam.
Wow.
Ja, wir fühlen uns ganz wohl hier.
Das ist doch ein Kompliment an Bremerhaven, dass es den ersten Eindruck so zurechtrücken konnte. Das heißt, Sie kamen aus dem Bereich Margarine, Käse und dann kamen Sie nach Bremerhaven. Ich glaube, Käse war nicht mehr Ihr Business, oder?
Nee, das nicht, aber ich bin bei Lebensmitteln geblieben.
Sehr gut. Es ist der Fisch. Fishtown hat seinem Namen alle Ehre gemacht.
Ja.
Was war Ihr Aufgabenbereich, als Sie hier angefangen haben?
Na, angefangen habe ich hier als technischer Direktor für die ganze Nordsee. Und nach kurzer Zeit wurde die Nordsee ein bisschen umstrukturiert.
Mhm.
Es wurde ein separater Bereich für das Iglo-Geschäft. gemacht. Das habe ich dann ganz übernommen.
Ja.
Also nicht bloß die technische Seite. Und war einer der drei Geschäftsführer der ganzen Nordsee.
Iglo ist uns jetzt ja nun allen ein Begriff.
Ja, also Captain Iglo.
Captain Iglo, ja, genau.
Captain Iglo heißt eigentlich richtig Captain Birdseye. Diese Figur wurde erfunden, heute sind das ja schon 70 Jahre her, in England.
Ich habe gelesen, Iglo ist die größte Fischmarke Europas, Captain Iglo. Aber Sie sagten ja schon, Birdseye heißt es in England. Es hat ja mehrere Bezeichnungen, immer für das Land angepasst.
Findus in Italien und Frankreich, also. Aber es ist eben diese Gruppe.
Es gehört alles zusammen und es gehörte alles in Ihren Bereich.
Ja.
Gab es da denn besonders spannende Bereiche oder Sparten in dem Unternehmen, die Sie immer am meisten fasziniert haben?
Na, meine Hauptaufgabe war, für die Unternehmen in den verschiedenen Ländern die Produkte zu liefern. Produkteentwicklung und Herstellung.
Also auch Entwicklung. Das heißt also, wenn wir heute, oder damals ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her, dass Sie da waren, ein neues Captain Iglo Produkt sehen, ist es auch über Ihren Tisch gegangen?
Ja, wir hatten eine sehr große Entwicklungsabteilung.
Fanden Sie das am spannendsten, die Produkte zu entwickeln oder Qualitätssicherung oder gute Preise? Was hat Ihnen da immer am meisten Spaß gemacht?
Also ich glaube, man kann das nicht trennen.
Okay.
Es ist schon eine ganzheitliche Sache.
Fisch ist ja auch nicht immer ein ganz einfaches Thema gewesen in Bremerhaven und auch europaweit oder sogar auch weltweit. Man spricht ja von verschiedenen Fischkrisen. Da haben Sie auch welche mitgemacht hier in Bremerhaven. Können Sie uns dazu ein bisschen mehr erzählen?
Ja, spannend war natürlich, kurz bevor ich herkam, war diese Nematodenkrise, falls sich hier noch jemand dran erinnern sollte.
Ich persönlich nicht so sehr, da war ich noch etwas jünger.
Ja gut, es war etwas, das hat auch mit Hygiene zu tun und mit der Berichterstattung darüber. Das hat die deutsche Fischwirtschaft, meine ich, sehr gut gemeistert. Es war hart, aber es hat auch dazu geführt, dass der Qualitätsbegriff, das Denken in Qualität extrem zugenommen hat.
Also war diese Krise eindeutig eine Chance, sich da Alleinstellungsmerkmale zu erarbeiten. Und Hygiene war ja auch eins Ihrer Steckenpferde mit der ersten Versuchsanlage für sterile Abfüllen. Ja. Das heißt, also da waren Sie vorbereitet.
Ja, so um die 90er Jahre, Beginn der 90er rum, war doch auch ein Umbruch in der Fischwirtschaft hier, wobei sich die ganze Struktur der Fischerei in der Welt schon seit den 70er Jahren dramatisch geändert hat. Dass diese 200-Seemeilen-Zone eingeführt wurde, die eben als Wirtschaftszone dem Land zugesprochen war, an das es grenzt.
Okay, das war natürlich schon wirklich ein riesiger Unterschied von 3 Seemeilen auf 200.
Ja. Das heißt, die deutsche Fischerei ist zusammengebrochen.
Ja.
Die Basis der neuen Fischwirtschaft ist eben nicht mehr die Fischerei und wurde es auch nicht mehr. Es war dann hier die Vermarktung, angefangen von Einkaufen, Entwickeln, vernünftige Distributionswege und eben Unterstützung der Kunden in Europa.
Ja.
Und einer der Gründe ist, dass wir vielleicht im Bereich Forschung, Entwicklung und Herstellung ganz gut waren und sind.
Ja, das ist nett ausgedrückt. Nur man sieht es nicht mehr so plakativ. Es ist einfach im Kleineren. Ja, genau.
Es sind natürlich immer noch sehr viele in dem Bereich Fisch.
Also wir dürfen auch heute noch weiterhin den Namen Fischtown mit Stolz tragen.
Ja, aber nicht Fischerei, sondern das ist wirklich die Fischwirtschaft.
Ja, alles, was drumherum liegt, quasi alles, was dazugehört, ohne dass man den Fisch selber fangen muss.
Ja.
Und so der Fischereihafen an sich, wie hat sich der in der Zeit, als Sie vor Ort waren, entwickelt? Wir haben schon über die Werftenkrise gesprochen und auch das die Bremerhavener an sich gerne etwas pessimistisch auf unsere Stadt schauen. Aber haben Sie das Gefühl, wir sind auf dem Weg in die richtige Richtung? Haben wir schon die richtigen Schritte gemacht?
Also, ich habe immer gesagt, Bremerhaven hatte einen Strukturwandel, der in vielen diesen Riesenproblemen des Strukturwandels in Nordrhein-Westfalen in der Kohle vergleichbar ist. Aber das ist hier in Bremerhaven besser gelöst worden. Die FBG war maßgeblich daran beteiligt, dass man Gelder aus dem Fischereifonds der EU, die Politik hatte ja auch die Probleme verstanden,
Ja.
Senat auch, dass man eben einfach umstrukturieren musste. Man Es gab keine Zuschüsse mehr für Schiffe, für Fischerboote und ähnliches, sondern es wurde der Fischereihafen Bremerhaven umgekrempelt.
Ja.
Das zu machen, also das war eine, muss ich sagen, extrem gute Zusammenarbeit. Nur mal zwei Namen zu sagen, das waren die beiden Geschäftsführer der FBG, Reinhard Meiners und Armin Winninger.
Ja.
Wir haben uns behakt.
Das gehört ja auch zur guten Zusammenarbeit dazu.
Aber
ja,
ich meine, was daraus entstanden ist, ist schon dramatisch. Wir sind von der Fangnation zur Verarbeitungs- und Marketingnation geworden. Und insgesamt, wenn ich mal die Belegschaft angucke, wesentlich mehr gute Beschäftigung bis hin zu Wissenschaft, Ingenieure und Chemiker und irgendwas noch alles, als man früher Fischereidampferbesatzung gesehen hat. Ja. Und es sind im Fischereihafen im ehemaligen wesentlich mehr in wesentlich besseren Arbeiten beschäftigt als früher zu Zeiten der Fischerei. Und das, meine ich, war etwas, wo die Bevölkerung das nicht so richtig verstanden
hat. Okay, das im Grunde genommen, also dass auch all diese Krisen in Chancen umgewandelt worden sind und immer mit ein bisschen visionärem Blick in die Zukunft gearbeitet worden ist, dürfen wir gerne noch ein bisschen mehr wertschätzen.
Ja, man muss eben auch mal hinter den Vorhang gucken und nicht nur sehen, was auf den Straßen los ist.
Mhm. Fischfang ist ja auch so ein Thema gewesen, woran ich mich schon erinnere, dass es ein großes Thema im Rahmen Überfischung gab. Und das ist jetzt ja nur auch unabhängig davon, ob man den Fisch selber fängt oder verarbeitet. Wie war das für Sie im Unternehmen, als dieses Problem auftrat?
Also ich will mal die Situation, als ich herkam, so 90 rum beschreiben. Das war ein gutes Geschäft, ist immer noch ein gutes Geschäft. Dann war die erste richtige Krise. Auf einmal war der Kabeljau vor Grönland und vor der amerikanischen Ostküste, wo also seit Jahrhunderten immer viel, gewaltig viel Kabeljau gefangen wurde, brach zusammen die Population. Jetzt muss man immer sagen, man spricht da nicht von einem biologischen Tod der Bestände, sondern das waren dann eben Fischbestände, die auf einmal nur noch da waren, die sich wirtschaftlich auszubeuten nicht mehr lohnte.
Ja, also der Fang war nicht mehr groß genug, als dass sich das Fischen gelohnt hätte.
So, und dann ging das weiter, dass dann eben auch Bestände in der Nordsee wegen zu starkem Fischereidruck, da sind wir natürlich als Wirtschaft unter Druck gekommen.
Ja.
Gerade Greenpeace kauft keinen Fisch mehr, wir sind komplett überfischt. Ja, dann setzt man sich natürlich als Unternehmer hin und sagt, Mensch, wir leben davon und auch dafür. Was machen wir? Wir können das ja nicht sehen, des Auges so weiterlaufen lassen. Irgendwann ist der Fisch ganz weg oder wir kriegen ihn nicht mehr.
Ja, man ist ja selber als Wirtschaftender auch in dem Interesse, dass die Bestände stabil bleiben.
Ja, dann redet man natürlich mit der Wissenschaft. Und wir hatten da einen sehr guten Partner, also den Vorgänger des Fontyn-Instituts, was wir endlich in Bremerhaven seit ein paar Jahren haben.
Ja.
Die haben auch gewarnt. Wir sind da ein bisschen eingestiegen. Wir haben damals gesehen, dass 30% des Fanges als Beifang wieder über Bord gehen will.
Ein Drittel ist schon viel, ja.
Ja, also ich habe am Anfang wirklich gedacht, da verhauen sich die Wissenschaftler.
Ja.
Ja, aber die Geschichte geht noch weiter. Also Riesenverluste durch Beifang.
Lag das denn an den Fangmethoden?
Es lag auch an den Fangmethoden. Aber man sieht natürlich nicht, wenn man die Netze auswirft, was man fängt. Und wenn eben der falsche Fisch drin ist, dann geht er wieder über Bord.
Ja.
Und da hat sich auch zum ersten Mal richtig im großen Maßstab die Welternährungsorganisation FAO eingeschaltet. Und die haben zum allerersten Mal im großen Stil diese Zahlen produziert. Die waren noch nicht ganz sicher, aber
okay, die haben erstmal erhoben.
Kam das hin. Und ja, auf der anderen Seite, es war damals die andere Seite, waren Umweltverbände. Hauptsächlich Greenpeace und WWF. Ja, dann haben wir irgendwann auch gedacht, wir wollen eigentlich dasselbe.
Ja, Sicherung der Fischbestände.
Wir wollen die Fischbestände sichern, wir wollen auch die Natur sichern.
Ja.
Und wir haben also so die ersten Annäherungsversuche gehabt. In Bremen tagte immer eine Gruppe der FAO, die sich um Fischfang und um Fischhandel in der Welt kümmerte.
Ja.
Und da waren natürlich auch alle Fischereinationen vertreten. Und die haben dann auch mal Umweltverbände und Wirtschaft eingeladen. Und dort haben wir zusammen einfach mal gesagt, was können wir tun.
Also wirklich einen runden Tisch gebildet.
War nicht so ganz offiziell am Anfang.
Naja, aber erst mal gesprochen.
Erstmal drüber gesprochen. Ja. Und da ist dann später dieser Gütesiegelfisch Marine Stewardship Council.
MSC, genau. Das Label kennt man auch von den Fischverpackungen, wonach man schaut, wenn man guten, nachhaltig gefischten Fisch kaufen will. Und das ist quasi in Bremen entstanden.
Ja, nicht entstanden. Aber wir haben uns Und dann haben wir weiter daran gearbeitet und haben dann eben gesagt, was müssen wir tun?
Mhm.
Wieso klappt das nicht? Die Wissenschaftler, die auch damals schon gute Arbeit geleistet haben, die haben gesagt, so und so viel dürft ihr.
Mhm.
Und dann saßen die Länder zusammen und da ist auch die EU kein rühmliches Mitglied gewesen.
Okay.
Dann hat man angefangen zu handeln.
Ja.
Das heißt, die Vorschläge der Wissenschaftler, was der maximale Fang ist, wurden nicht immer eingehalten. Und zweitens merkt man natürlich auch, dass das Wissen teilweise noch zu dünn ist.
Mhm.
Und dass man versuchen muss, klare Ziele zu haben.
Ja.
Und so ist dann eben die Idee aus der Taufe gehoben worden, die eben zusammen Wirtschaft und Umweltverbände zu einer Organisation wurden, die eben gemeinsame Grundsätze für Fischerei in der ganzen Welt mal aufzustellen.
Hm.
Das ist passiert, wieder in Bremen übrigens. An diese Organisation, die also mit einem Siegel für die Verbraucher dann sagen konnte, dass der Fisch ist nach ordentlichen Kriterien gefangen worden. Da hat sich Unilever, wir haben das mitgefördert, von Anfang an gesagt, sobald das steht, gehen wir raus.
Ja.
Weil der Verbraucher soll nicht den Eindruck haben, dass die Umweltverbände oder die Wirtschaft oder die Politik das sagen.
Ja, also ist MSC
ist also
unabhängig.
Eine absolut unabhängige Organisation.
Ja.
Viel Geld von Stiftungen reingekommen.
Und
das ist der Hintergrund.
Ja.
Es geht schlichtweg auch darum, kann ich mit gutem Gewissen diesen Fisch essen?
Ja, und wird es morgen auch noch Fisch geben?
Das ist, glaube ich, etwas, was der wichtigste ist.
Ja.
Und für einen ganz großen Teil der Weltbevölkerung in Asien, in Afrika, ist Fisch das einzige in großen Mengen verfügbare Eiweiß.
Okay, also es ist wirklich auch ein essentielles Lebensmittel.
Ja, das heißt, die Fischwirtschaft wird gebraucht.
Hm.
In den reicheren Ländern zählt. Mit zunehmendem Wohlstand wird der Hunger auf Fisch immer größer.
Okay, weil es so ein qualitativ hochwertiges Produkt ist.
Es ist ein leichtes Produkt, es ist ein interessantes Produkt. Und das ist ein dritter Faktor. Das ist die Überalterung der Bevölkerung.
Mhm.
Und man kann also sehen, dass je älter die durchschnittliche Bevölkerung ist und je wohlhabender sie ist, umso schneller steigt bei den Konsumenten der Hunger auf Fisch.
Das heißt also, wenn wir mal zusammenfassen, Fisch ist und bleibt also ein Zukunftsprodukt.
Absolut.
Ganz wichtig ist einfach dabei, weiterhin nachhaltig mit dieser Ressource umgehen. Und mit dem mit von Ihnen quasi initiierten MSC-Logo ist damit ein Schritt getan, der natürlich weiterentwickelt wird und werden muss, angepasst an die aktuellen Situationen. Aber so können wir dafür sorgen, dass Fisch noch lange auf unseren Tellern landet.
Ja.
Auf unseren Tellern landet, ist ein super Stichwort. Wir haben so viel über Fisch gesprochen. Sie haben sich Ihr Leben, ja, oder zumindest einen großen Teil Ihres Lebens mit dem Produkt Fisch beschäftigt. Wie essen Sie denn welchen Fisch am liebsten?
Also ich denke auch immer an meine Frau.
Ja.
Wenn wir beide was Gutes essen. Nein. So ein richtiger, guter, frischer Kaviar.
Ja.
Aus dem Wasser gezogen.
Mhm.
Und ist Ihnen Kap Horn noch ein Begriff?
Kap Horn?
Ja.
Ja.
Also das kleine Restaurant in Fischerei.
Ja.
Und der machte immer einen traumhaften Schellfisch
mit
Senfsoße. Und der hat mir irgendwann mal gesagt, ich war mittags häufiger mal da, dass ich schon 150 Mal das gegessen hätte.
Wenn es 150 Mal gut schmeckt, dann kann es nur richtig lecker sein.
Und zu Festtagen gibt es bei uns dann auch Seezunge.
Ja, also sehr vielseitig. Aber ich glaube, das wird man auch, wenn man sich so viel mit Fisch beschäftigt, probiert man viel und mag wahrscheinlich sehr vielfältige Varianten. Vielen Dank, Herr Greim. Es war sehr spannend für mich. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Hat mir auch Spaß gemacht.
Dankeschön. Tschüss.